Was sind denn die äußeren Dinge, die dieses Gefängnis, diese Matrix repräsentieren, wo die meisten Menschen sich mit der Zeit derart dran gewöhnt haben, dass sie es gar nicht mehr hinterfragen?
Es gibt eigentlich keinen Bereich, wo es uns nicht begegnet. Und das kann dahin führen, dass zum Beispiel überhaupt nichts mehr im Leben läuft. Unsere Schöpferkraft wird reduziert, solange wir die Schöpferkraft gegen uns oder gegen andere einsetzen. Der Fisch, der nicht weiß, was Wasser ist, weil ihm Wasser die ganze Zeit umgibt. Und sehr ähnlich ist das mit der Matrix auch. Wenn wir da von Anfang an rein konditioniert sind und gar nicht kennen, wie es sich anfühlt, im Inneren wirklich frei zu sein, unabhängig zu sein, dann halten wir das für normal. Es ist vielleicht unsere Norm, aber es ist nicht natürlich. Das sind alles Dinge, die in unserer kleinen, beengten Perspektive, wenn wir glauben, nur Körper zu sein, gar nicht zum Tragen kommen. Das ist das Problem. Wenn wir Einsichten hätten in andere Zeiten und Räume, dann würden wir wahrnehmen, dass die Erde und das, was auf der Erde eigentlich vorausgesehen war, ganz, ganz anders ist als das, was wir heutzutage leben. Wenn wir wissen im Innersten, wir sind das nicht, dann können wir alles sein. Ich sage nicht, es ist nicht möglich, sondern es ist...
Meine lieben Freunde, es heißt, wir leben in den Gefängnissen unserer eigenen Vorstellungskraft. Und gleichzeitig wissen wir, dass das Innere immer das Äußere erschafft. Das Problem ist allerdings, den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, was in ihrem Inneren an Vorgängen, Prozessen, bewussten und unbewussten Entscheidungen vorgeht. Und was die wenigsten noch mehr erahnen, ist, was im Außen tagtäglich in Form von dieser Matrix um uns herum gebaut wurde, so dass wir perfekt funktionieren, weil wir beispielsweise eine Fernsehsendung einschalten und dort uns all die Inhalte präsentiert werden, die nicht unbedingt das Bewusstsein erhöhen. Oder bei Netflix, wenn du reingehst, dann kriegst du 60 verschiedene Filme angezeigt, aber die gehen alle in die gleiche energetische Richtung. Und viele Menschen haben dann die Illusion, dass sie frei sind, aber tatsächlich wurde für dich vorher bereits entschieden, in welchem Rahmen du dich frei bewegen darfst. Umso mehr freue ich mich, dass ein wunderbarer Mensch, Freund und ein spiritueller Verbündeter, Bewusstseinsforscher, Lehrer und ein Mensch, der bereits schon über 5 Bücher geschrieben hat, bei uns heute zu Gast ist. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Robin Kaiser.
Danke dir, Maxim.
Lieber Robin, du bist ein wunderbarer Mensch für mich und wir haben uns schon ein paar Mal live sehen dürfen und sind immer wieder im Austausch bezüglich unterschiedlichster Richtungen. Ich glaube, wir haben schon die diversesten Themen zumindest angerissen und sind da im privaten Austausch jedes Mal gewesen. Gleichzeitig haben wir eine gemeinsame Vergangenheit, das ist Berlin. Und da haben wir dann festgestellt, waren wir damals eher Menschen, die gerne Sport gemacht haben, ja, die ins Fitnessstudio gerannt sind, also junge Männer, die vielleicht so das Leben versuchen zu entdecken. Und heutzutage sind wir beide in der spirituellen Arbeit tätig und helfen bei dem, was wir erkannt haben, anderen Menschen vielleicht einen leichteren Weg zu zeigen. Frage an dich, hättest du das gedacht mit 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, dass du später mal genau das machen wirst, was du heute tust?
Danke für die Frage. Es gab eine Zeit, wo ich stark im Gefühl gehabt habe, dass irgendwie ein alternativer Weg wartet, dass nicht dieser Standardweg von Ausbildung und dann Karriere etc. ansteht, sondern dass irgendetwas kommt, was ich aus dem Inneren heraus gestalte. Dass jetzt dieser Weg sich so entfaltet, das hätte ich mir nie träumen lassen. Auch die Führungen und Fügungen aus dem Kosmos, die wirklich so präzise mich an diesen Ort geführt haben, auch in diese Funktion geführt haben, das ist schon spektakulär, könnte man sagen. Und es gab auch eine Zeit, die Berliner Zeit, vor allem in den späten Jugendjahren, wo ich auch tief vergessen habe und wo ich mir all das auch nicht habe vorstellen können. Also da gab es unterschiedliche Phasen, die für mich auch wichtig waren, um einfach alle Facetten dieses irdischen Menschseins mitzunehmen, um ja, sie im Erfahrungsgepäck mitzutragen, um dann auch die Menschen begleiten zu können, die einfach dann jetzt gerade noch da drin stecken.
Was würdest du sagen? Also ich habe neulich ein kurzes Interview, in der Zufall, die es keine gibt, wurde mir was von Will Smith angezeigt. Also der bei den Oscar-Verleihungen den anderen Mann ins Gesicht geschlagen hat. und der sich versucht da immer noch zu rehabilitieren, Sternzeichen Waage, also keiner eigentlich, der für Aggression steht, sagt auch seine Mutter, sie hat dieses Verhalten nie gesehen. Und dann wurde er von einem jungen Mann zum Thema Geld befragt im Interview. Und dann sagt er diese faszinierende Antwort, dass wenn ich aus meinem Ego-Verstand versuchen würde, Dinge zu erschaffen, dann wäre das immer limitiert. Aber wenn ich in diesen Strom des Universums, ja, in dieses Loslassen und es geschieht durch mich, dann sind die Dinge umso größer und umso faszinierender. Der hat ja auch diesen Genie gespielt, ich glaube im Film Aladdin, ja, wo ich aus meiner Sicht eher perfekt für diese Rolle gepasst hat, weil er genau diese kindliche, naive Verspieltheit dort dargestellt hat. Jetzt sprichst du genau darüber, die meisten Dinge können wir nicht wirklich planen. Wenn du jetzt mal auf deine Kindheit schaust und auf das, was dir vielleicht allerdings aus deiner heutigen Sicht, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden, wo bist du schon vorbereitet worden auf deine spirituelle Arbeit, die du heute mit Menschen teilen darfst? Also wo hast du gemerkt, das musste ich aus deiner heutigen Sicht damals erfahren, um genau dorthin heute zu kommen? Weil viele Menschen, die jetzt zuhören, die sagen, oh Gott, ich habe ja gar nichts Spektakuläres. Ja, ich habe ja nur Probleme in meinem Leben. Wie soll ich jemals was gebacken bekommen?
Möglicherweise sind genau diese Probleme die Vorbereitung. Also da sind schon viele Katalysatoren auch in meinem Leben gewesen. Prüfungen, die mich in energetische, besondere Situationen reingebracht haben, wo ich einfach das ganze Potenzial, die ganze Energie gebraucht habe, wo ich mich fokussieren gelernt habe, wo auch ja energetische Herausforderungen einfach mich so gefordert haben, dass ich nicht mehr ein- und aus wusste, Realitätsverlust, in andere Welten rein katapultiert, dann wieder zurück, das ganz Irdische schauen, wie geht man damit um. Also es ist ein sehr breites Spektrum gewesen. Und wenn ich ganz weit zurückgehe, dann war meine Welt hauptsächlich die magische, unsichtbare Welt, mit der ich gespielt habe. Ich habe lange gebraucht, um in dieser Inkarnation anzukommen, um Wurzeln zu schlagen, weil mein Bewusstsein ganz lange Zeit nicht mit dieser irdischen Frequenz irgendwie sich vermischen wollte. Also ich hatte irgendwelche Schutzmechanismen mit eingebaut, dass es mir schwer fiel, mich in dieses Erdenspiel mit reinzubringen. Geben. Und dementsprechend war ich sehr introvertiert, sehr nach innen und nach oben in andere Welten ausgerichtet, habe mit meinen unsichtbaren Freunden gespielt. Und das hat sich dann Stück für Stück auch über die Phase des Vergessens und der großen energetischen Herausforderung, hauptsächlich in Partnerschaften, dann aufgelöst. Also wenn es irgendetwas gibt, was mich wirklich auf diese Erde gebracht hat, dann sind es die Frauen und die Partnerschaften, die als Spiegelung sehr, sehr gut fungiert haben, die mich ja hierher und auch in mein Mannsein gebracht haben.
Sehr wertvoll. Du hattest dich damals in deinem damaligen Bewusstsein, das, was dir vielleicht am nächsten stand, für Psychologiestudium entschieden. Ja, hast diesen weltlichen Weg gemacht, hast ja dort einige ehemalige Experten oder Dozenten oder Autoren, also Menschen, die in die Weltgeschichte reingegangen sind, bist dann mit ihren Texten in Berührung gekommen. Du weißt ja, in meiner Arbeit schaue ich mir sehr, sehr oft die Genies an. Ja, was hast du von denen, was du in der Psychologie kennengelernt hast, von diesen ganzen Modellen, wo hast du gemerkt, dass da eigentlich ein wacherer Geist war am Werk, als wir von demjenigen an Texten tatsächlich wahrnehmen?
Die ersten Texte, die mich sehr fasziniert haben, waren von C.G. Jung. Den habe ich rauf und runter gelesen. Und da habe ich gespürt, der hat irgendetwas verstanden, was in der Rest der Psychologie zu wenig angekommen ist. Ich habe mich natürlich in der Zeit mit ganz, ganz vielen verschiedenen psychologischen Schulen, Traditionen auseinandergesetzt, aber hatte immer das Gefühl, hey, da fehlt irgendwie der Kern, die Essenz, die da verloren geht. Das Menschsein, was dann in wissenschaftliche Termini zerlegt wird und das Wesentliche aus den Augen verliert. Und da gibt es aber Schulen, die wirklich, ich möchte sagen, eine spirituelle Anbindung haben, wie bei C.G. Jung beispielsweise mit seiner Archetypenlehre. Und da habe ich dann schon ganz kostbare Weisheitsfunken finden dürfen, auch für das Selbstverständnis. Also ich habe letztlich mein Studium damit begonnen, weil ich das Menschsein verstehen möchte, weil ich verstehen möchte, warum ist der Mensch so, wie er ist, warum denken, fühlen wir auf manchmal so verdrehte Art und Weise auf diesem Planeten. Und teilweise hat dieses Studium Antwort geben können, aber die größeren Antwort habe ich dann eigentlich im Selbststudium und in der Meditation finden dürfen.
Also das heißt, weißt du, je älter wir werden, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir gar nicht so viel tun, sondern es passiert durch uns. Allerdings gleichzeitig schicken sie ja einen, also die geistige Welt, unsere Geistführer, unsere Menschen, die uns helfen, unseren Inkarnationsplan zu erfüllen, die schicken uns ja, habe ich das Gefühl, manchmal auf eine Reise, vielleicht schicken wir uns dort selber hin, damit wir ja diese Ausbildung erfahren, damit wir dann irgendwann mal tatsächlich auch diesen Baumstamm, der vielleicht zu Beginn mit 80 Kilo ein Kind überfordern würde, aber später ein Mann das tatsächlich schafft, den auch nicht nur hochzuheben, sondern auch ein paar Mal hochzuheben. Wie würdest du da bezüglich deine Perspektive teilen, bezüglich dieser Vorbereitung in dem Leben? Also du sagtest ja, die Probleme, hattest du vorhin erwähnt, sind sehr, sehr oft genau diese Wegweiser. Du sagtest bei dir auch, die Frauen, die dir diesen ehrlichen Spiegel vor die Nase gehalten haben und dich menschlicher machen lassen haben, damit du aus deinen spirituellen Sphären dann wirklich auf die Erde runterkommst. Aber was sind so die typischen Prüfungen, die du bei Menschen wahrnimmst oder Schicksalsschläge oder Ähnliches, und wann kommen sie aus deiner Sicht? Ja, also haben wir dann oft viele Stoppschilder überfahren, und was ist der Grad der Intensität? Also kriegt man erst eine Krankheit, dann Unfall oder Ähnliches? Also was sind da so die typischen Zeichen, dass wir eigentlich vorbereitet werden, die Hausaufgaben im Kleinen aber nicht tun, so dass das Universum dann den nächsten Gang einschaltet und sagt, okay, Moment, du hast dir vorgenommen, mit 26 oder mit 46 das und das zu erledigen. Ja, du bist jetzt 49, die Zeit läuft langsam weg. Das heißt, jetzt muss ich drastischere Maßnahmen eingreifen. Also wer entscheidet darüber im Paralleluniversum?
Also erstmal, wir haben das Schedule selber aufgestellt und jede Seele hat eine andere Handschrift, möchte ich sagen. Deine Seele verfährt anders mit dir und deinem Leben, nämlich punktgenau so, wie du es brauchst, damit das erfüllt wird, wofür du dich inkarniert hast. Und meine Seele verfährt anders und jede Seele auch entsprechend von dem, was einfach erfahren werden möchte. Und die Schedule, für die eine Seele hier gekommen ist, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Manche Seelen lassen ihren Erfahrungsträger, wie ich uns manchmal nenne, ganz freien Lauf. Da ist die Leine ganz weit, ist ganz locker, da kann ganz viel gespielt und experimentiert werden. Da gibt's viele Fehltritte und wenig Konsequenzen. Das gibt's vor allem bei den jungen Seelen, die einfach viel Möglichkeiten noch haben, die noch nicht so, ja, einfach das Ursache-Wirkungs- oder Karma-Prinzip so tief verinnerlicht haben. Und da lässt die Seele viel Spielraum, viel Möglichkeiten, gerade hier auf diesem Planeten. Je weiter wir heranreifen in unserem inneren Sein, so wird die Seelenleine immer ein bisschen enger geschnürt. Es wird immer ein bisschen, ne, komm noch mal ein Stück ran, und dann können die Ausweichungen nach links und nach rechts wird immer weniger. Und das merke ich auch tendenziell gerade zurzeit auf diesem Planeten, dass einfach die Seelen die Leine einholen, weil Fehltritte viel größer karmische Konsequenzen mit reinbringen. Und das kann sehr vielschichtig sein, wie wir das erleben. Also du hattest Krankheiten, Unfälle etc. erwähnt. Also am Anfang fängt die Seele erst einmal an zu kommunizieren, sich sichtbar und fühlbar zu machen. Das Erste, was wir bekommen nach dem Emotional Guidance System, ist irgendwie eine Empfindung, wir sind gerade von uns oder unserer höheren Wahrheit getrennt. Angst ist einer der Hauptempfindungen, die wir dann bekommen. Schuld, Scham, Depression. Je nach Stil der Verarbeitung dieser Trennungsenergien werden wir dann andere Empfindungen haben, aber es ist ein negatives Empfindungsspektrum, was dadurch steigt. Und wenn wir das wahrnehmen, dann sind wir schon auf einem guten Weg wieder zurück. Solange wir es nicht wahrnehmen, unterdrücken, weitermachen wie bisher, dann werden einfach die Zeichen immer deutlicher und sichtbarer. Und das kann dahin führen, dass zum Beispiel überhaupt nichts mehr im Leben läuft, dass man versucht, irgendwie Gas zu geben und man kriegt nicht mit, gleichzeitig ist die Handbremse angezogen. Das ist sehr häufig, wenn der Geist gespalten ist und man zwei Dinge gleichzeitig machen möchte mit unterschiedlichen Energien oder Ausrichtungen. Und da ist es einfach so wichtig, dass man die eine Stimme für die Seele fokussiert verfolgt und alles, was dem widerspricht, die ganzen Unsicherheiten, Ängste, Konditionierungen, die wir mitbekommen haben, dass wir all das aus dem Weg räumen, uns davon befreien, damit wir wirklich mit unserem gesammelten Wesen, mit der Gesamtheit unserer Energie, das verfolgen können, was die Seele eigentlich hier in dieser Verkörperung lernen möchte.
Mhm. Sehr, sehr wertvoll. Du hattest so etwas erwähnt wie, bitte korrigier mich, je höher das Bewusstsein, desto kürzer wird die Leine, weil die Auswirkungen im gesamten Kosmos umso größer werden durch einen erwachten Menschen als jemand, der noch schläft. Kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen?
Korrekt. Unsere Energie, die wir haben im Geistigen, kann sehr unterschiedlich aufgeladen sein. Wenn wir sehr viel, sehr schnell denken, unser Geist sehr zerstreut ist, hat ein einzelner Gedanke sehr wenig Auswirkungen oder Reichweite im Energetischen. Je konzentrierter, je gebündelter wir sind im Energetischen, desto höher wird die Schöpferkraft unseres Geistes. Und dann ist es so, dass es nicht mehr schöpferisch gesehen erlaubt ist, fehl zu schöpfen oder Fehlgedanken. Das heißt, Gedanken zu haben, die mich selbst oder andere angreifen, die nicht für das große Ganze sind. Und wenn wir sowas wahrnehmen, dass solche destruktiven Gedankenformen in uns aktiv sind, dann wird die Seele schauen, dass sie die Reichweite unserer Gedanken eingrenzt, damit Schadensbegrenzung stattfindet. Das heißt, unsere Schöpferkraft wird reduziert, solange wir die Schöpferkraft gegen uns oder gegen andere einsetzen. Sobald wir sie für das große Wohl aller einsetzen, wird die Seele sagen, okay, deine Gedanken dürfen jetzt auch über diesen irdischen Erfahrungsbereich viel größere Wellen schlagen, viel mehr Schöpferkraft bekommen. Und es hat wirklich mit der Schwingungsqualität unserer Gedanken und Gefühle zu tun. Wenn die angebunden sind an die Seele, dann kommt ein Strom hinzu, der wirklich über unser menschliches Potenzial hinwegführt.
Mhm. Danke dafür. Und ich habe dich ja angekündigt, dass wir ein Gespräch führen zum Thema innere und äußere Matrix. Vielleicht starten wir mit der äußeren Matrix. Was ist den meisten Menschen gar nicht bewusst, was sie tagtäglich erleben, allerdings als gegeben einfach hinnehmen, weil sie es noch nie anders erfahren haben?
Ja, das ist das Problem. Wenn wir Einsichten hätten in andere Zeiten und Räume, dann würden wir wahrnehmen, dass die Erde und das, was auf der Erde eigentlich vorausgesehen war, ganz, ganz anders ist als das, was wir heutzutage leben. Und wir kriegen das nur nicht mit, weil wir nur das erleben, was im 21. Jahrhundert gerade hier auf diesem Planeten stattfindet.
Entschuldige, weil das ist vergleichbar mit der Metapher, wenn ich mein Leben lang von der Kindheit an in meinem Gefängnis war, noch nie draußen war, dann weiß ich gar nicht, dass ich jetzt am Strand laufen könnte oder mit einem Ball spielen könnte. Ne? Das ist, ich habe es gar nicht im Bewusstsein.
Mhm. Ja, dass der Fisch, der nicht weiß, was Wasser ist, weil ihm Wasser die ganze Zeit umgibt. Und sehr ähnlich ist das mit der Matrix auch. Wenn wir da von Anfang an rein konditioniert sind und gar nicht kennen, wie es sich anfühlt, im Inneren wirklich frei zu sein, unabhängig zu sein, unbegrenzt zu sein, über den Körper hinaus sich ausdehnen zu können, sich frei zu erfahren, auch in multiplen Zeiten, auch in anderen Dimensionen. Wenn uns das als Erfahrung nicht gegeben ist und wir da nicht drauf zurückgreifen können, dann halten wir das für normal. Es ist vielleicht unsere Norm, aber es ist nicht natürlich. Das ist ein großer, wichtiger Unterschied.
Was sind denn die äußeren Dinge, die dieses Gefängnis, diese Matrix repräsentieren, wo die meisten Menschen sich mit der Zeit derart dran gewöhnt haben, dass sie es gar nicht mehr hinterfragen? Also nennen wir mal ein paar Beispiele. Wo begegnet es uns im Alltag täglich, sagen wir es mal so?
Es gibt eigentlich keinen Bereich, wo es uns nicht begegnet. So rum müsste man es eher formulieren, weil es wirklich in allen Bereichen, also angefangen von der Schule, von der Ausbildung, über die beruflichen Felder, das Finanzielle, das Soziale, selbst diese Sachen, es ist alles, ich möchte sagen, energetisch untergraben. Das heißt, dass sich da Energien oder hierarchische Ebenen mit reingemischt haben, die unserem natürlichen Sein überhaupt nicht entsprechen. Also es gibt eigentlich keinen Lebensbereich, der davon ausgeklammert wäre, von unserer eigenen Suche nach Gesundheit, nach Wohlbefinden. Und auch die Psychologie, also das sind vielleicht Bereiche, wo man es vielleicht am Anfang nicht erwartet. Aber wer sich mal ein bisschen tiefer zum Beispiel mit Freud und der freudianischen Schule auseinandersetzt, weiß, dass es genauso zum speziellen Etablissement dazugehört wie in anderen Bereichen, ja, auch einfach es Strukturen gibt, die bestimmte Figuren in die Wissenschaft reinschleusen, damit ein ganz bestimmtes Werte- und Idealsystem gebaut wird, was uns nicht zu uns und in unsere Kraft führt, sondern uns mehr schwächt und letztlich den wahrhaftigen Zugang zur Seele auch verbaut. Also sicherlich das, was Freud geleistet hat, keine Frage, er hat viel aufgedeckt, aber so wie es weitergeführt wurde und so wie es interpretiert wird, führt das nicht zur Selbstermächtigung des Menschen, sondern wir regredieren vielmehr auf irgendeine Zwischenstufe, wo wir eher dem Tierischen nahe sind, wenn wir schauen, wie bestimmte ja Theorien dort aufgebaut sind.
Ich musste neulich daran denken, wenn wir als menschliches Wesen aus diesen drei Ebenen bestehen, Körper, Geist und Geist im Sinne von Verstand, also die Ratio, Körper, Verstand und Seele, dann sind ja sehr, sehr viele Menschen, die komplett in dieser Matrix gefangen sind. Erkennst du ja relativ schnell an der Art und Weise, wie sie die Materie um sich herum behandeln. Mhm. Ja, und das ist jetzt analog dazu, wenn jemand 6-mal die Woche ins Fitnessstudio rennt, dann arbeitet er für diese sichtbaren Materiemuskeln, aber Energie folgt der Aufmerksamkeit, umso weniger bist du ja mit deiner Seele in Verbundenheit oder lenkst deine Aufmerksamkeit zum Spirituellen hin, weil du musst ja das Materielle, das Weltliche loslassen, um dem Spirituellen zu begegnen. Jetzt ist die Frage, was beobachtest du auf der Erde bezüglich des Bewusstseins? Das Erdmagnetfeld verändert sich ja auch in den letzten 100 Jahren. Kommen wir gar nicht drum herum, dass wir auf der Erde aufwachen? Und wo stehen wir aktuell? Oder sagst du, eigentlich schlafen 98% der Menschen und wissen gar nicht? Oder bedarf es, ich glaube, da war Max Planck, jedes Mal, wenn es in den Naturwissenschaften eine neue Theorie gibt, dann verbreitet sie sich nicht durch Akzeptanz, sondern durch das Aussterben der älteren Generationen. Also würdest du sagen, viele alten Seelen müssen gehen, weil sie es im Bewusstsein her schon derart eingefärbt sind, dass sie es gar nicht mehr mitbekommen. Ausnahmen gibt's, aber tendenziell eher die neuen, jungen Seelen hier das Bewusstsein voranbringen. Mhm.
Du meinst, dass die alten Seelen das Bewusstsein voranbringen oder die jungen?
Also die jungen, weil die älteren, die meisten derart schon eingefärbt sind hier auf der Erde.
Okay, jetzt weiß ich.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Also es gibt auch alte Meister, ja, jetzt Eckhart Tolle und Co., die auch vieles erkannt haben, obwohl er sein Leben lang nicht wusste, was er eigentlich hier auf der Erde soll. Ja.
Ich spüre schon eine sehr klare Tendenz, dass wir in eine Phase reingehen, wo die Materie als ausschließlicher Fokuspunkt sich auflöst, wo wir nicht mehr in diesen alten, sehr klar hierarchischen, aufgebauten Strukturen, diese Baumstrukturen, die sehr erdnah gewurzelt sind, dass diese sich auflösen in der kommenden Zeit. Also das nehme ich schon wahr, dass wir mit der Luftepoche ganz andere Energien präsent haben, dass es viel schneller wird, dass es viel variabler wird, wo wir und als was wir uns erfahren können. Also früher möchte ich sagen, war die Definition, was Mensch heißt oder was Menschsein bedeutet, sehr, sehr eng. Heutzutage wird das immer variabler, immer offener, dass wir auch mitbekommen, dass wir einfach Seelen sind aus ganz verschiedenen Ebenen, die hier in einem physischen Körper sind, um sich selbst zu erfahren. Und dieser Punkt wird meine ich mal, schon auch kollektiv immer spürbarer. Allerdings bin ich jetzt nicht so positivistisch, dass ich sage, hey, wir sind kurz vor dem Aufstieg oder ähnliches. Ich habe früher, da war ich sehr optimistisch, was das angeht. Und jetzt darf ich doch immer wieder feststellen, dass Veränderungen wirklich größere Zeitzyklen auch brauchen. Und das, was davor sich geht mit der Transformation der Erde, mit der Erdatmosphäre etc., mit der Magnetosphäre, die weniger wird, sodass kosmische Strahlung reinkommt, das sind schleichende Prozesse in den allermeisten Fällen. Es kann natürlich auch intensive, ereignisreiche, punktuelle Erfahrungen geben, wo die Sonne zum Beispiel dann bestimmte Eruptionen sendet, die dann schlagartig ein ganz neues Feld auf der Erde kreieren. Aber in den allermeisten Fällen sind es schleichende Prozesse, die Stück für Stück sich aufbauen, aber ab einem gewissen Punkt auch eine Exponentialkurve nehmen. Und da muss man das einfach in Relation zu den großen kosmischen Zyklen sehen. Ich meine, wir sind in einem Körper inkarniert. Wir haben so gerade mal 80 Jahre, die wir überschauen. Aber in welchen Größenmaßstäben der Kosmos arbeitet, ist so beyond unseres Verständnisses, dass wir da das ein bisschen in Relation setzen dürfen. Wir sind auch, als Seele sind wir uralt. Also wir haben da so viele Erfahrungen und Körper schon durch. Und das sind alles Dinge, die in unserer kleinen, beengten Perspektive, wenn wir glauben, nur Körper zu sein, gar nicht zum Tragen kommen.
Mhm. Weil du gerade die Reinkarnation ansprichst. Was würdest du sagen, also wenn wir jetzt so eine durchschnittliche Seele jetzt inmitten Zentraleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz nehmen, wie viele Inkarnationen hatten wir im Durchschnitt? Also nicht die ganz erwachten alten Seelen, auch nicht die ganz jungen. In welchen Parallelwelten, nach deinem Wissen, also Dimensionen, die man alles erfahren kann? Punkt. Fragezeichen.
Also man kann es nicht generalisieren. Ich würde mal schon tippen, dass es zwischen 300 und 400.000 sind, die wir durchhaben. Also es gibt natürlich auch Inkarnationen, die sehr kurz sind. Also wir waren auch alle mal Eintagsfliege und das dauert nicht lange. Aber es gibt auch Erfahrungsebenen, wo man wirklich 10.000, 20.000 Jahre lebt. Das ist in den höheren feinstofflichen Dimensionen ziemlich natürlich. Das heißt, dass man da das Konzept von wie oft waren wir hier und wie lange ist meine Seele schon in Raum und Zeit unterwegs, das kann man ganz schwer in Relation setzen oder in zeitliche Bezüge setzen, weil je nachdem, wo du bist, du dich ganz, ganz anders erfährst.
Mhm. Und du hast jetzt die Eintagsfliege angesprochen. Was ist aus deiner Sicht der Zyklus, den wir alle durchlaufen? Also wann sind wir Stein, wann sind wir auch mal Fluss, ja, wann sind wir Baum, wann sind wir ein Tier, wann sind wir Mensch und ab wann geht's nicht mehr zurück nach deinem Wissensstand?
Mhm. Nach meinem Gefühl sind wir alles zeitgleich auf mehreren verschiedenen Ebenen. Es gibt dort kein, jetzt bin ich so weit, jetzt komme ich nicht mehr zurück ins Mineralreich oder Tierreich, sondern es gibt immer einen Aspekt von mir, der ist gerade mineralisch und der ist gerade animalisch und devianisch, also das heißt ein engelhaftes Wesen. Also es gibt immer einen Teil meiner Selbst, der in einer anderen Ebene präsent ist, weil das Bewusstsein, was du bist, was ich bin, ist multidimensional. Das heißt, auf jeder Ebene der Schöpfung gleichzeitig präsent, anwesend. Und das ist das, wo es auch uns hineinführt, dass wir uns nicht mehr nur auf einer Dimensionsebene der Schöpfung wahrnehmen und empfinden, sondern mitbekommen, hey, ich bin gleichzeitig Stein und Baum und Pflanze und das, was es noch in den höheren Schöpfungsebenen gibt. All das gehört zu dem Bewusstsein, dass ich bin, dass du bist, dass wir sind.
Lieber Robin, jetzt eine Frage dazu. Wenn es so etwas gibt wie Astrologie oder Numerologie, die so etwas gelten wie das Übersetzungsprogramm des Körpers, um die Seele besser verstehen zu können, und wir jetzt darüber sprechen, dass du zum Beispiel in diesem Leben Waage bist, ich bin Widder in diesem Leben, und die Seele, die hat sich ja irgendwann mal entschieden, und das heißt, deine heutigen astrologischen Daten spiegeln ja das wider, wie du dich in den ganzen zahlreichen Inkarnationen entwickelt hast und genau das jetzt repräsentierst. Aber meines Wissens, wenn du einmal dich für Waage entschieden hast, dann kommen vielleicht die Häuser dazu, aber dann bleibst du Waage in deiner Essenz. Ja. Und jetzt ist die Frage, weil du sagst, wir waren schon mal Stein, wir waren schon mal Tier, weil im Schamanischen gibt's ja auch jeder Mensch hat sein Krafttier. Ist das vielleicht diese Parallele, dass für bestimmte Sternzeichen, für den Widder sollte man diesen Stein nehmen oder ins Wasser legen? Und beim Schamanen bekommst du dieses Krafttier, weil du genau diese Verkörperung zeitgleich in dieser Multidimensionalität darstellst?
Ja, natürlich gibt es da analoge Prinzipien. Das baut ja auf Archetypen auf. Und es gibt in der Schöpfung 12 Archetypen und diese Archetypen kann man durchdeklinieren durch die verschiedenen Ebenen. Im Mineralreich gibt es Stellvertreter, Repräsentanten, die zum Widderprinzip, zum Waageprinzip passen. Und so auch auf der Pflanzenebene, auf der Farbebene, auf der Schwingungsebene, bestimmte Töne, Frequenzen passen dazu. Und so bauen wir unsere Existenz so auf, dass sie eben zu der Signatur unserer Seele passen. Und das sind Dinge, die im Voraus alles stattgefunden haben. Ich sehe uns da immer in einer Art seelischem Labor, wo wir alle Flüssigkeiten mit hineinmischen in das, was unser Leben wird letztendlich. Und da haben wir viel auf unterschiedlichen Ebenen mit hineingetan, was einfach Stellvertreter oder Repräsentant für die seelische Signatur wird. Ja.
Wenn wir genau diese Metapher nehmen und ein bisschen ausdehnen, also ich versuche, du merkst schon, diese Dinge so sehr auf die Erde runterzubringen, damit das wirklich, wer uns zugehört hast, in diesem Podcast dann nicht hinterher sagen kann, ich habe immer noch Ausreden, mein menschliches Leben zu leben oder ich habe es nicht verstanden, die waren zu weit weg von mir. Daher die Frage, wenn wir jetzt von diesem Prinzip ausgehen, die Seele geht einkaufen, bevor sie auf die Erde inkarniert, um genau zu überlegen, welche Eltern, welchen Körper brauche ich, welche Charaktereigenschaften, damit sie in dieser Inkarnation entsprechend mehr zur Geltung kommen. Würdest du sagen, es gibt sowas wie einen universellen Supermarkt, wo du dann reingehst und da gibt's ja im Regal, ja, ich möchte mehr Mut haben. Und dann kann man, was weiß ich, 20 Bälle insgesamt aus dem Laden mitnehmen und dann sagst du, okay, in diesem Leben brauche ich mehr Mut. Und dann nehme ich mir mal 2 Bälle davon, dafür aber weniger Humor. Da kann ich von dem Regal nichts mitnehmen. Oder sagst du, es ist viel eher, wenn jemand so bewusst ist, dass er sehr, sehr viel mehr Bälle von Anfang an bekommt, so dass er zum Beispiel in einem erwachten Endstadium der Seele dann plötzlich 30 Bälle zur Verfügung hat. Aber weil der Mensch so sehr erwacht ist, dass er eigentlich diese ganzen Bälle gar nicht haben will.
Ich würde sagen, es hat damit zu tun, wie das Gefäß gebaut ist. Also wir sind ja im physischen Körper und der physische Körper als Gefäß kann nur so und so viel Schwingung von verschiedenen Ebenen in sich vereinen. Das heißt, mit und durch den physischen Körper sind bestimmte Bälle oder Essenzen halt möglich, bestimmte Kombinationen gehen, andere nicht. Da bräuchten wir andere Körperformen dafür. Und ich würde schon sagen, dass je reifer wir werden, desto mehr können wir sein, und zwar gleichzeitig. Es geht nicht darum, dann den Schwerpunkt wirklich nur noch auf einer Essenz zu haben, sondern das Spektrum des Bewusstseins zu erweitern, um mitzubekommen, das bin ich auch und das kann ich auch sein und das auch. Das heißt, es geht eigentlich aus dieser engen Definition der Identität in die Weite hinein, dass wir mitbekommen, hey, wir können alles sein, aber wir sind nichts. Das hängt miteinander zusammen. Wenn wir wissen im Innersten, wir sind das nicht, dann können wir alles sein. Dann können wir wie der Narr hineingehen, mitspielen und wissen, wir sind nicht der Schauspieler oder die Rolle, die wir spielen. Und das ist eine Eigenschaft von entwickelten Seelen, die hier mitspielen, die mitbekommen, ja, ich kann humorvoll sein oder ich kann ernst sein oder ich kann die Eigenschaften von Waage oder Widder vertreten oder repräsentieren, aber auch das ist nur eine Patina, ist nur eine Schicht, weil das, was ich bin, jenseits von Name und Form liegt. Und ich sehe das astrologische Chart eigentlich mehr als eine Art Auftrag, dass es das ist, wo wir uns auch hin entwickeln sollen. Es ist nicht nur das, was wir sind, sondern das, was die Seele auch entwickeln möchte über die Inkarnation hinweg. Gerade der Sonnenauftrag.
Sehr, sehr wertvoll. Die innere Matrix. Was sind da für Prozesse, Abläufe in unserem Inneren, wo die meisten sich selber tagtäglich einsperren, ohne sich dessen bewusst zu sein?
Ja, mit jedem einzelnen Gedanken begrenzen wir uns. Das geht so schnell, dass wir denken, wir sind das, was wir über uns selbst denken. Das ist etwas, das findet in jedem Moment mit jedem Gedanken statt, die Identifikation mit dem eigenen Denken, dass wir glauben, die Realität ist so, wie wir über diese Realität denken oder wir sind so, wie wir über uns denken. Und sobald diese Fehlidentifikation stattfindet, sind wir in einem falschen Identitätskonstrukt oder im Ego. Und dann begrenzen wir uns mit unseren Selbstvorstellungen, mit unseren Ideen, was möglich ist, was nicht möglich ist, etc. Das heißt, im Grunde genommen begrenzt oder beschränkt uns unser Wissen. Es ist nicht das Unwissen, was uns begrenzt oder beschränkt, sondern das Wissen. Das Glauben, ich bin der und der, ich bin der Mensch, so und so alt und kann das nicht. Wenn wir absolut nicht wüssten, was wir können und was wir nicht können, könnten wir alles. Das ist eine Ebene, die sich dann öffnet, wenn wir auch über den Verstand hinausgehen. Der Verstand hat immer ganz klare Kategorien. Ja, das ist möglich, das ist nicht möglich, das gibt es nicht. Und der Verstand ist dafür da, Dinge in Schubladen einzuteilen. Das ist in Ordnung, dass er auf einer bestimmten Ebene operiert, damit wir den Hausschlüssel wiederfinden, damit wir wissen, wo wir das Auto geparkt haben, etc. Aber für die großen, wichtigen Entscheidungen im Leben, wenn dort das Ego ans Lenkrad kommt, dann fahren wir das Auto gegen die Wand. Das heißt, da dürfen wir schauen, wie wir den Verstandesbereich für den Bereich einsetzen, für den er hier für weltliche Operationen gemacht ist, aber für alles andere, für die großen, wichtigen Entscheidungen, dass wir den dann ja zur Stille bringen, dass wir lernen, in einem No-Mind-State zu leben, ohne auf gedanklich-mentale Reflexion zu hören und wieder still und weit werden, damit die Stimme der Seele einfallen kann.
Auf den Punkt. Und die nächste Frage geht zum Thema Verführungen, Verleitungen. Es gibt zahlreiche Menschen, auch bei uns in der Community, die davon berichten, dass sie immer mehr erkennen, immer mehr verstehen, immer bewusster ihr Leben gestalten. Und dann gibt's immer wieder diese Momente, dass dann plötzlich wie so eine innere Stimme oder wie ein Gedanke, der plötzlich aus dem Nichts kommt, der einen sabotierenden Charakter hat. Und die Leute plötzlich diesen Impuls wie so ein Luftballon, der in einen reingeht und dann diesen Luftballon aufbläst wie so eine Art Schwingung, die allerdings nicht bewusst ist, sondern unbewusst ist. Und wenn wir diesen Gedanken, die unbewusst sind, dann nachgehen, dann kann sich umso mehr das, sagen wir mal, das Unlichtvolle dann bei uns andocken. Ja, es gibt Überlieferungen, dass beim Adolf Hitler am Ende bis zu 60 verschiedene andere Wesenheiten in seinem Aurafeld saßen, sonst ist es kaum zu befehlen, dass du ein paar Millionen Menschen Konzentrationslager schicken kannst. Wie siehst du das? Wann merkst du oder was sind so die typischen Verhaltensmomente? Ja, wenn zum Beispiel einer zu viel jetzt isst, ja, dann geht er in diese Energie von Gier, was die gleiche Energie ist wie beim Lottoschein ausfüllen oder beim Fußballwetten zocken oder beim zu viel Essen, das ist die gleiche Schwingung. Ja, Mangel, Gier, ich will etwas unbedingt haben. Oder ein Kind, was auf der PlayStation versucht, das nächste Level zu erreichen. Also was sind die Momente im Alltag, wo du merkst, dass wir immer wieder dann Fremdenergien einladen durch unbewusstes Verhalten? Und wie merkst du, dass sie jetzt in dem Moment das Bewusstsein versuchen zu beeinflussen?
Ist eigentlich sehr einfach zu merken, wenn die Gedanken destruktiver Natur sind. Das heißt, wenn es irgendwie mir oder anderen im höchsten Sinne schadet. Das heißt auch, das Überessen ist eine Selbstschädigung. Man isst nicht, weil man Leben fördern möchte, sondern eigentlich, um zu zerstören. Das ist bei Essstörungen sehr deutlich ausgeprägt, dass das Essen eigentlich wie eine Waffe eingesetzt wird, um den eigenen Körper zu zerstören. Und so auch bei allen anderen Dingen, dass da immer eine destruktive Komponente mit drin ist, dass irgendwas kompensiert, irgendwas ausgleicht. In den allermeisten Fällen agieren wir das aus, weil wir etwas nicht fühlen wollen. Das heißt, in dem Moment, wo wir innehalten würden, wo wir einmal durchatmen und wo wir fühlen würden, würde diese Zwangsaktion oder Reaktion nicht mehr stattfinden. Und sehr deutlich spürt man das eigentlich, wenn man im Gefühl ist, wenn man mit dem Emotionalkörper verbunden ist, destruktive oder selbstdestruktive Empfindungen. Und dann ist es so, dass tatsächlich äußere astralenergetische Wesen andocken können und die eigenen negativen Tendenzen massiv verstärken können. Je nachdem, was es für Tendenzen ist, wie oft man die wiederholt haben, gibt es bestimmte Wesen oder Bewusstseinsfelder, möchte ich besser sagen, die dann ganz leicht andocken und wo man dann auf einmal merkt, hey, auf einem negativen Gedanken folgt ein weiterer, ein ähnlicher und dann noch einer und noch einer und noch einer. Und dann kriegst du schon mit, diese Gedanken habe ich gar nicht mehr selbst initialisiert, sondern ich bin angedockt an ein ganz bestimmtes Bewusstseinsfeld negativer Gedanken und die replizieren sich einfach nur in mir. Und dann weißt du, dass irgendwas energetisch angedockt ist. Und dann ist es wichtig, auch sich entsprechend wieder zu reinigen, sich zu klären, zu wissen, diese Gedanken sind vom kollektiven Bewusstseinsfeld, vor allem vom kollektiven Schmerzkörper herstammend und sie haben nichts mit mir und meiner innersten Wesensnatur zu tun. Und ich werde nicht Teil davon sein und es nicht zulassen, dass ich zum Multiplikator dieser niedrig schwingenden Gedanken werde. Und das ist eine ganz klare, wichtige innere Entscheidung, dass wenn wir mitbekommen, hey, sowas spiralisiert sich gerade im eigenen Mindfeld, dass wir da uns neu ausrichten.
Also, das heißt, für all diejenigen, die bereits erwacht sind, aber bestimmte unbewusste Verhaltensweisen haben, wie jetzt plötzlich Zucker, ja, der jetzt, ich muss jetzt dieses Süßes essen, was bei sehr, sehr vielen Frauen dieser Trigger ist. Oder bei Männern irgendwelche Actionfilme oder geschweige Horrorfilme. Das heißt, wenn du als bewusster Mensch dir diese Dinge anschaust oder konsumierst, mach dir bewusst, du verbindest dich mit diesem Kollektiv, was genau zu diesen zugehörigen Energiefeldern, morphogenetisches Feld, ja, vorzustellen wie ein Bienenwabe. Ja, das sind einfach Energieformen und dann bist du, dann badest du in diesem Pool. Vielleicht bräuchte man so ein drastischeres Bild mit dem ganzen Eingepinkelten von all diesen Menschen, die genau in einer ähnlichen Frequenzschwingung sind. Ja, um bewusst so ein bisschen Lerneffekt beim nächsten Mal bei einigen zu bewirken. Und dann hatten wir uns mal persönlich unterhalten und dann sagtest du, Maxim, was viele nicht verstehen, ist, dass wenn sie ihre Themen nicht jetzt lösen hier auf der Erde, solange sie leben, sondern sie dann mitnehmen, dann ist es nicht nur, dann bereust du es umso mehr als Seele, weil du ja keinen physischen Körper mehr hast, sondern dann ist es umso schwieriger, da loszukommen. Also das ist das, was für manche als Hölle definiert wird. Ja, ich komme in die Hölle.
Ja, das ist nach meiner Wahrnehmung tatsächlich so, dass wir jetzt hier im physischen Körper einen gewissen Lernspielraum haben. Wir können Gedanken denken, ohne direkt die ganze volle Auswirkung negativer Art zu spüren. Das heißt, es gibt einen gewissen Puffer von Raum und Zeit, Körper und Form, der unseren schöpferischen Impuls abdämpft. Und darüber können wir leichter lernen, was in der Ordnung ist, was von der heiligen Ordnung abweicht.
Du meinst, entschuldige, damit ich versuche das immer direkt in die Materie zu übersetzen. Zum Beispiel, eine Frau begehrt einen Mann.
Ja.
Und der ist eigentlich vergeben. Und das heißt, jetzt hat sie diesen einen Gedanken, ich könnte mich ja sexy anziehen. Ja, ich versuche es wirklich praktisch runterzubrechen. Und jetzt hat sie diesen Gedanken, vielleicht ist da auch bei ihr jemand angedockt oder etwas angedockt worden, damit sie diesen Mann verführt wortwörtlich mit ihrer Figur, Statur. Aber bevor sie das in die Materie übersetzt, sind da diese Zwischenschritte, von denen du gerade gesprochen hast, das ist in Form von Lerneffekt, tue ich das jetzt wirklich? Ja, begehe ich wirklich vielleicht ein Verbrechen? Erst habe ich den Gedanken und dann klaue ich den Kaugummi. Ja, dass es langsamer ist, aber im Paralleluniversum manifestiert sich ja instant, weil alles Energie ist, richtig? Kein Körper.
Genau. Da gibt es kein Planen vorher, verführe ich nicht, mache ich es nicht. So hier auf dieser Ebene können wir noch, ich sag mal so, unsere Energie auch wieder zurückziehen, einen negativen Impuls wieder ungefähr wieder ausgleichen. Aber auch jeder Gedanke, auch negative Gedanken zählen, auch wenn wir es danach versuchen, wieder gut zu machen, in Anführungszeichen. In den höheren Ebenen geht das eben nicht. Da hat man sofort die Konsequenz, und zwar in der vollen Bandbreite und der vollen Intensität, die unser schöpferischer Geist mit sich bringt. Wir haben ja jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass jeder Gedanke mit dem göttlichen Geist gedacht wird, der in uns wohnt. Und zwar mit einer Schöpferkraft, mit dem einst Universen erschaffen wurden. Das dürfen wir erst wieder Stück für Stück lernen, dass diese Schöpferkraft wirklich in jedem einzelnen Gedanken drinsteckt. Und jetzt sind wir, ja, ich möchte sagen, im Schöpferkindergarten, wo wir das Stück für Stück tastungsweise uns dem annähern. Aber irgendwann nach der Verkörperung ist es so, wenn der Körper nicht mehr als Puffer da ist, dann wird viel schneller die Reaktion auf unser Schöpferimpuls erfahren, gefühlt. Und das kann sich zu den allermeisten Fällen, wenn wir destruktive Gedanken denken, wie Hölle anfühlen. Ja, Hölle nicht mehr und nicht weniger als die negativen Gedanken oder die Konsequenz der negativen Gedanken, die sich spiralisieren und verstärken.
Das ist übertragen auf die Frau, die jetzt einen verheirateten Mann verführen möchte, indem sie sich extra sexy anzieht zur Arbeit. Würde das ja bedeuten, dass sie in der Paralleluniversum die Konsequenz spüren würde, wie sich die andere Frau fühlt, nachdem sie erfahren hat, dass vielleicht der eigene Partner sich für sie sexuell interessiert hat. Also das heißt, sie fühlt alle Perspektiven, alle Blickwinkel und dadurch ist das ganze Bewusstsein da und nicht nur getrennt sein, ne? Mann, Frau, Religion, Alter, alles Separierung, sondern du bist ein Teil des Ganzen und merkst, wie du dir selber eigentlich mit einem Messer durch in die Brust stichst. Ja, nein?
Genau. Jetzt in der inkarnierten Perspektive haben wir nur die Möglichkeit, durch unsere Augen zu schauen. Wir sehen nur, was wir haben wollen, was uns irgendwie gut tut, dieser Mann, dieses Auto, was auch immer. Und sobald das Bewusstsein aber über diese Form hinausgeht, sind wir gleichzeitig auch der Mann und die andere Partnerin und alles, die Kinder, die vielleicht in der Familie sind und,
und. Also unser größter Feind auch für diejenigen, die sagen, ich mag diesen einen Menschen gar nicht, ne? Mhm.
Ja, wir sind das alles. Und das ist etwas, das löst sich damit Stück für Stück auf, wenn wir einfach lernen, mitzufühlen. In dem Moment, wo wir mitfühlen oder der Emotionalkörper wirklich offen ist, nicht geschlossen ist. Je größer der Verschluss des Emotionalkörpers, desto mehr glauben wir von der Welt etwas zu brauchen, um innere Löcher auszufüllen, um irgendetwas innerlich zu kompensieren. Und wenn wir offen sind, kriegen wir mit, wir sind alles, wir sind auch das und das ist in mir. Das heißt, da gibt es dann nichts mehr, was wir irgendwie sonderlich stark brauchen würden, sondern wir erleben die innere Fülle einfach dadurch, dass wir transparent und flüssig sind in unserem Bewusstsein. Und auch nach der Inkarnation, ne, alles, was wir hier tun, aus einer Einseitigkeit heraus, erleben wir im Nachhinein auch aus der anderen Perspektive, damit wir die gesamte Perspektive, die 360-Grad-Sicht, dann auch wieder präsent bekommen.
Und um auf diese Verleitungen oder Verführungen zurückzukommen, also sind sehr, sehr oft plötzliche Gedankenimpulse, die sich aus dem Nichts manifestieren. Ja, tu das Unbewusste. Und das heißt, jetzt haben wir die Chance, tue ich oder tue ich nicht. Wir können in inneren Dialog gehen. Es braucht in der Materie, um aus den Gedanken, ne, Gedanken werden schöpferisch, dann kommt die Tat. Wenn sie unbewusst ist, schadet sie uns. Aber gleichzeitig gibt es nicht nur diese unbewussten Gedanken, die sich bei uns auch andocken, sondern auch Parasiten, ja, Stichwort Lebensmittel, die sehr, sehr oft keine Lebensmittel sind, weil sie kein Leben spenden, was sehr, sehr viele Menschen aufnehmen und dann in sich selber dann Larven, Würmer, Parasiten in sich tragen. Und das sind ja auch Energieformen, auch wenn sie winzig klein sind vom physischen Aspekt her, aber die trotzdem dann uns beeinflussen. Kannst du dazu noch was sagen? Und dann vielleicht Stichwort Wermut, den wir sehr gerne auch verlinken, weil ich den auch daheim habe, für meine Liebsten, ja, und für mich.
Ja, das parasitäre Prinzip gibt es natürlich auch im physischen und in den nicht mehr Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen, dass da einfach viel ist, dass wenn wir es essen, dass es nicht stillt und beruhigt, sondern noch mehr Hunger erzeugt. So ist die ganze Lebensmittelindustrie eigentlich aufgebaut. Je mehr wir essen, desto mehr Hunger bekommen wir, weil wir im Grunde genommen nur inhaltslose, leere Formen in uns aufnehmen, die vom Körper nicht verstoffwechselt werden können, wo die Inhaltsstoffe fehlen etc. Und das ist jetzt im physischen Bereich, ist nicht mein Schwerpunkt, aber auch ein wichtiger Bereich, da den physischen Körper einfach reinzuhalten, zu schauen, wie kann ich aus der Eigenenergie heraus leben? Wie kann ich den physischen Körper so gestalten, dass ich von innen heraus lebe, dass ich meine inneren Kraftquellen wieder aktiviere und alles, was da vielleicht parasitär innerlich und äußerlich oder energetisch mitwirkt, dass man sich dann davon befreit. Und eine saubere, möglichst unverarbeitete Nahrung ist natürlich für ein sauberes Bewusstsein auf der physischen Ebene ganz wichtige Grundlage. Wenn der Körper sehr verstopft ist durch Jahrzehnte Fast Food, ist es wirklich schwer, ein höheres Bewusstsein in dieses Gefäß reinzubringen. Ich sage nicht, es ist nicht möglich, sondern es ist tendenziell schwieriger. Und deswegen, ja, trinke ich seit einigen Jahren regelmäßig Wermut oder andere Sachen, die mir gut tun, wo ich das Gefühl habe, der Körper braucht diese Bitterstoffe einfach, um zu entgiften, um zu reinigen. Und da gibt es natürlich unendlich viele Philosophien. Mein Schwerpunkt ist immer, wenn ich es hinbekomme, energetisch, geistig, dann wird der Körper auch mitfolgen. Dann wird der Körper auch in eine Reinheit kommen. Aber wir können den Körper natürlich unterstützen in dem, was wir ihm zuführen.
Lieber Robin, wir kommen zu der letzten Frage. Stell dir vor, es ist so etwas wie die Weltmeisterschaft. Knapp 2 Milliarden Menschen sitzen am Bildschirm. Und bevor das Spiel beginnt, 5 Minuten zuvor, kommt Robin Kaiser, um 2, 3 Botschaften zu teilen von dem, was du bis jetzt in deinem aktuellen Bewusstsein, deinem menschlichen Alter mit all den Inkarnationen zuvor erfahren, verstanden hast, und du könntest es in leicht verständlich Deutsch so viele Menschen erreichen wie sonst zu keinem Zeitpunkt. Was würdest du da an 2, 3 Botschaften in die Welt rausbringen?
Fußball ist nicht alles auf dieser Welt. Es gibt noch so viel mehr, was wir bisher nicht erfahren haben, was wir eigentlich in uns tragen. Und wenn wir mehr nach innen gekehrt leben, herzensbasiert leben, in unsere innerste Herzensnatur zurückkehren, dann eröffnen sich ganz andere Welten. Das, wonach wir im Außen suchen, wir tragen es immer schon im Inneren. Das, wonach es uns sehnt, das, was wir verlangen, das, was wir anstreben, die Ziele im Äußeren, all diese Qualitäten tragen wir als Same im Inneren. Und wenn wir uns nach innen wenden, dann finden wir all das, was wir vielleicht Jahre und Jahrzehnte im Außen gesucht haben.
Sehr, sehr wertvoll, sagt Robin Kaiser. Wir verlinken seine wunderbaren Bücher und Arbeit wie immer in den Shownotes, auch den Wermut, den wir beide daheim haben und gerne nehmen, um uns von diversen unbewussten Energien zu befreien, findet ihr auch in den Shownotes. Und für all diejenigen, die sagen, das hat mich berührt, das war tief, das war ein schönes Gespräch, dann teile dieses mit deinen Liebsten, egal ob als Podcast oder auf YouTube, damit noch mehr Menschen erwachen, erkennen und verstehen. Lieber Robin, vom ganzen Herzen danke für deine Zeit. Ich freue mich sehr, immer wieder dir persönlich zu begegnen und unseren privaten Austausch. Danke dir.
Danke.
Kennst du schon den Nummer 1 Spiegel-Bestseller Soulmaster? Falls nicht, so bekommst du zusätzlich einen Online-Kurs im Wert von über 200 Euro on top, kostenfrei mit dazu. Einfach hier klicken und entdecken.